Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Um den stärksten Eindruck zu hinterlassen, haben sie die Schwächsten und Wehrlosesten treffen wollen. Mehr als 130 Kinder mussten heute in Pakistan sterben, weil radikale Taliban auf besonders barbarische Weise auf sich aufmerksam machen wollten. Das Ziel des Anschlags liegt im Nordwesten Pakistans, in einem abgelegenen Gebiet an der Grenze zu Afghanistan, in das sich die Taliban immer wieder zurückgezogen hatten. In der Stadt Peshawar griffen die Terroristen eine Schule an, die vom Militär betrieben wird. Unterrichtet werden dort viele Kinder von Soldaten, die in den vergangenen Monaten massiv gegen die Taliban in Pakistan gekämpft hatten. Das Massaker in der Schule war die Rache der Terroristen. Gabor Halas.
Allahu Akbar!
Jetzt beerdigen sie ihre Kinder. Kinder, von denen sie sich heute Morgen verabschiedeten. Wie immer, wenn sie in die Schule gingen. Und jetzt? Die Kinder kehren nicht zurück. Normalerweise kommt mein Sohn immer zur gleichen Zeit nach Hause. Aber er bekam meine Kugel ab, direkt in die Brust, eine andere in seine Hand. Ich kann nichts mehr sagen. Es tut mir leid. Pakistan trauert. Das Land leidet seit Jahren. Die Menschen leben täglich mit Anschlägen. Aber der Angriff heute, er lässt sie sprachlos zurück. Die Taliban haben auf Kinder geschossen, Schüler, die gerade Prüfungen schrieben. Viele hatten keine Chance. Und viele sind lebensgefährlich verletzt. Auf meinen Lehrer haben sie geschossen. Ich denke, er starb noch in der Schule. Ein anderer Lehrer gab mir sein Telefon. Ich rief meine Eltern an, aber die konnten nicht hereinkommen. Kurz vor 11 rückt die Armee schwer bewaffnet an. Da waren die Terroristen bereits in die Schule eingedrungen und hatten sofort geschossen. Ihr Ziel offenbar, so viele Menschen wie möglich zu töten. Pakistans Premierminister Sharif spricht von einer nationalen Tragödie, sagt er sei bei den Opfern und droht den Taliban. Wir werden den Krieg gegen den Terror fortsetzen, so lange, bis wir ihn mit der Wurzel ausgerissen haben. Das heißt, die Armee kämpft weiter in den Stammesgebieten gegen die Taliban. Hier an der Grenze zu Afghanistan hat die Regierung seit Jahren die Kontrolle verloren. Hier bestimmen die Taliban und planen ihre Anschläge. Friedensgespräche waren Anfang des Jahres gescheitert. Danach begann die pakistanische Armee eine Offensive gegen die Taliban. Hunderte wurden getötet. Die Taliban sagen, sie hätten sich rächen wollen und deswegen die Schule angegriffen. Die Welt ist schockiert. Auch die pakistanische Friedensnobelpreisträgerin Malala meldet sich zu Wort. Wir alle sollten jetzt aufstehen, gegen den Terror kämpfen, sicherstellen, dass die Kinder zur Schule gehen und eine gute Bildung erfahren. Ein Traum, so scheint es heute in Pakistan, an diesem Tag der Trauer.
Jürgen Osterhage, in Neu-Delhi, Pakistan hat schon sehr viele Anschläge erleben müssen. Dieser heute aber hat eine neue Qualität. Wieso diese Brutalität gegen Kinder?
Viele pakistanische Taliban begeistern sich offenbar für die IS-Bewegung Islamischer Staat, weil es dieser Organisation gelungen ist, dem Westen das Fürchten zu lehren. Und da wohl auch der IS besser bezahlt, haben sich bereits viele pakistanische Taliban dieser Bewegung angeschlossen. Diese neue Brutalität soll offenbar Stärke demonstrieren, um die Kämpfer im eigenen Land zu halten.
Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass solche Anschläge noch häufiger passieren werden?
Für eine politische Lösung sieht es zurzeit sehr schlecht aus. Es gibt auch keine Verhandlungsbasis, weil die pakistanischen Taliban einen islamischen Staat wollen, ohne demokratische Strukturen, der sich strikt an die Scharia hält. Das ist unannehmbar. Auf der anderen Seite setzt die pakistanische Regierung ganz auf eine Militärlösung, in Allianz übrigens mit Afghanistan und auch mit den USA. Die Fronten sind also verhärtet und es ist zu befürchten, dass es viele weitere Anschläge geben wird, vor allem auch wieder mit vielen zivilen Opfern. Alles in allem sind das leider keine guten Aussichten für das Land Pakistan.
Vielen Dank, Jürgen Osterhage, mit Einschätzung aus Neu-Delhi. Und den Anschlag in Pakistan kommentiert nun Andreas Franz vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Pakistan steht unter Schock. Es ist ein Anschlag mitten ins Herz der pakistanischen Gesellschaft und es ist ein Signal, wir sind noch da. Wir, die pakistanischen Taliban, sind in der Lage, im hochgesicherten Peshawar ein grausames Blutbad unter Kindern des Militärs anzurichten. So schrecklich, dass es in der weltweiten Konkurrenz des Terrors um Aufmerksamkeit Beachtung findet. Eine Verzweiflungstat? Wohl nicht. Noch sind sie nicht geschlagen, wohl eher ein Racheakt für die wahrscheinlich über 1600 Taliban-Kämpfer, die seit der Militäroffensive im Sommer in den Stammesgebieten getötet wurden. Denn inzwischen gibt es in Pakistan ein breites Bündnis von Regierung, Parteien und Militär, das vereint gegen die Organisation Tehrik-i-Taliban vorgeht. Die Militäroffensive hat Wirkung gezeigt. Doch noch immer unterscheiden Militär und Machthaber zwischen guten und schlechten Taliban. Die, die von Pakistan aus in Afghanistan operieren, sind die Guten. Die, die im eigenen Land agieren, sind die Schlechten. Dieses doppelte Spiel hat auch den Anschlag von Peshawar erst möglich gemacht. Trotzdem, die Mehrheit in Pakistan wünscht sich inzwischen ein konsequentes Vorgehen gegen die Taliban. Das ist ein Hoffnungsschimmer in diesem zerrissenen Land. Wie nötig das ist, das hat auch heute der schreckliche Anschlag auf die Schule in Peshawar gezeigt.
Ein Kommentar von Andreas Franz. Wie schlimm es um den russischen Rubel steht, das kann man daran sehen, dass die Zentralbank in Moskau in der vergangenen Nacht schon wieder den Leitzins angehoben hat, diesmal sogar von 10,5 auf 17%. Doch so verzweifelt diese Rettungsaktion, so vergeblich scheint sie. Der Kurs des Rubel rast nämlich weiter in den Keller und könnte eine noch viel wichtigere Währung mit sich in den Abgrund reißen. Das Vertrauen der Russen in ihren Präsidenten nämlich, der nicht müde wird, dem Westen die Schuld zu geben für einen drohenden Kollaps der russischen Wirtschaft. Doch wie lange werden die Menschen Putin noch folgen, wenn das Geld ihnen zwischen den Fingern zerrinnt? Goline Atay.
Ein Zahlentanz wie auf einem Vulkan. Seit 1999 hat der Rubel noch nie an einem Tag so viel an Wert verloren. Die Nachrichten berichten, wie manche Händler den Preis ihrer Waren einfach nicht mehr in Rubel beziffern, sondern in einer an Dollar und Euro gebundenen künstlichen Währung angeben oder telefonisch mitteilen. Eine erste Folge der Währungskrise, ein Kaufrausch. Autohändler, Elektronikmärkte, Möbelketten, sie sind voller Kunden. Angst habe ich. Ich kann den Kindern nichts hinterlassen, außer dem Kühlschrank und der Waschmaschine, die ich jetzt noch schnell gekauft habe, bevor das Geld nichts mehr wert ist. Ich habe kein Sparbuch, das ich jetzt retten müsste. Ich lebe von Zahltag zu Zahltag. Für mich ändert sich nichts. Manche Beobachter sehen schon seinen Kopf rollen. Ministerpräsident Medvedev könnte durch einen liberalen Ex-Wirtschaftsminister ersetzt werden. Kreml-Kritiker sehen die Ursachen der Krise nicht nur im fallenden Ölpreis und den Sanktionen aus dem Westen, sondern auch in Systemfehlern. Sie machen den staatlichen Ölförderer Rosneft verantwortlich. Der von den Sanktionen angeschlagene Konzern soll einen Milliarden-Staatskredit bekommen und ihn sofort in harte Währung umgetauscht haben. Erste Stimmen denken bereits über den äußersten Fall nach. Diese Krisen könnten dazu führen, dass Putin entfernt wird. Nicht die Liberalen werden ihn entfernen, sondern die Falken. Die können das und die lieben das Spiel mit den patriotischen Gefühlen des Volkes. Das ist weit weg für sie. Von Panik ist nichts zu spüren auf Moskaus Straßen. Es ist eher ein stoisches Durchhalten.
Und in dieser angespannten Situation haben die USA weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Damit beginnen die Nachrichten mit Thorsten Schröder.
US-Präsident Obama will einen entsprechenden Gesetzentwurf über neue Strafmaßnahmen unterschreiben. Der Kongress hatte die Vorlage bereits am Wochenende gebilligt. Die Sanktionen betreffen russische Rüstungsunternehmen ebenso wie die Ölindustrie des Landes. Vorgesehen sind auch Waffenlieferungen an das ukrainische Militär. Nach der Geiselnahme in Sydney mit 3 Toten hat Australiens Regierungschef Abbott die Behörden scharf kritisiert. Er könne nicht verstehen, warum der 50-jährige Täter trotz Vorstrafen und Anklagen nicht überwacht worden sei. Viele Menschen legten vor dem Café Blumen nieder, in dem der Mann gestern 17 Menschen festgehalten hatte. Gemeinsam mit hunderten Trauernden feierte der Erzbischof von Sydney einen Gottesdienst für die beiden getöteten Geiseln. Mehr Wachstum und Beschäftigung für Europa. Mit diesem Arbeitsschwerpunkt will die EU-Kommission in das neue Jahr starten. Nach Angaben von Kommissionschef Juncker sind 23 neue Initiativen geplant. Das seien zwar deutlich weniger als üblich, dafür würden aber auch alle im kommenden Jahr umgesetzt. Gut 80 umstrittene Initiativen der Vorgängerkommission sollen zudem gestrichen werden. Bundesminister dürfen sich im Wahlkampf zwar einmischen, aber nur in engen Grenzen. Mit dieser Entscheidung hat das Bundesverfassungsgericht eine Klage der NPD gegen Familienministerin Schwesig abgewiesen. Die Richter rechneten eine Interviewäußerung der SPD-Politikerin nicht ihrem Ministeramt zu. Es ging um eine Warnung Schwesigs vor der rechtsextremen Partei im Thüringer Wahlkampf. Regierungsmitglieder dürfen ihr Amt nicht missbrauchen, um gegen Parteien im Wahlkampf Stimmung zu machen. In Niedersachsen ist die gefährliche Variante der Vogelgrippe ausgebrochen. Mehr als 100.000 Tiere müssen jetzt vorsorglich getötet werden. Der aggressive H5N8-Erreger wurde auf einem Geflügelhof im Kreis Cloppenburg nachgewiesen, einer Region mit sehr vielen Zucht-Großbetrieben. Das Landwirtschaftsministerium in Hannover will morgen über weitere Maßnahmen beraten, um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern.
Fast 6.600 Menschen sind schon an Ebola gestorben und noch kann es keine Entwarnung geben. Jeden Tag kostet das Virus Menschenleben in Westafrika. In Sierra Leone und in Guinea breitet sich Ebola sogar weiter aus. Gute Nachrichten gibt es allein aus Liberia. Dort ist Ebola auf dem Rückzug. In der Hauptstadt Monrovia, in der die Hilfe vor Monaten am dringendsten gebraucht wurde, wissen die Menschen inzwischen besser, wie man sich schützt. Doch just in diesem Moment, in dem es eigentlich schon zu spät ist, kommt der wichtigste Beitrag der Deutschen im Kampf gegen Ebola erst an. Shafak Larai.
Die Zelte stehen, die medizinische Ausrüstung ist geliefert. Die Weltgesundheitsorganisation hat eines der Ebola-Behandlungszentren in Monrovia, Liberias Hauptstadt, nun offiziell in deutsche Hände übergeben. Hier sollen die Helfer von Rotem Kreuz und Bundeswehr Ebola-Patienten behandeln.
Und sind jetzt in der Situation, dass wir das Training der lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unseres eigenen Personals mit steigender Intensität weiter ausbauen können, um damit die Eröffnung der Ebola-Behandlungszentrum möglichst schnell noch vor Weihnachten realisieren zu können.
Möglichst schnell? Genau hier gibt es Kritik, denn das Konzept Behandlungszentrum mit vielen Betten sei bereits veraltet. Wir erinnern uns. Vor 4 Monaten schockierten Bilder wie diese. Damals blieben Patienten mit Verdacht auf Ebola einfach vor den Toren eines Krankenhauses liegen, wurden abgewiesen, weil es in den Behandlungszentren zu voll war. Vor 4 Monaten wurden tatsächlich Betten in Monrovia, der Hauptstadt, dringend gebraucht. Aber jetzt? Jetzt sieht es in vielen Krankenhäusern und Behandlungszentren der Stadt so aus. Die Zahl der Ebola-Neuinfektionen ist deutlich gesunken. Mittlerweile können auch wieder Patienten mit normalen Krankheiten behandelt werden. Zumindest in der Stadt. Auf dem Land dagegen werden Ebola-Kranke weiterhin oft nicht erreicht, warnen Ärzte ohne Grenzen. Heute ist so ein großes Behandlungszentrum eine Verschwendung von Zeit und Geld. Geld, das jetzt viel sinnvoller und effizienter hätte eingesetzt werden können. Zum Beispiel, indem man versucht, Menschen in den ländlichen Regionen zu versorgen oder indem man hilft, das Gesundheitssystem des Landes aufzubauen. Auch die deutschen Freiwilligen sind nicht glücklich über die Verzögerungen, sagen sie, können nicht mal was dafür. Bürokratie, die Bauarbeiten haben länger als erwartet gedauert, das Training auch. Und nun wird das Behandlungszentrum kritisiert, noch bevor es überhaupt den ersten Patienten aufgenommen hat. Dabei sind die Mitarbeiter sicherlich motiviert und wollen helfen. Doch dafür müsste sich die Hilfe wohl veränderten Bedingungen anpassen.
Fehlt bei uns noch der Blick aufs Wetter und auch auf die Gefahr hin, Claudia Kleinert, dass Sie es nicht mehr hören können. Ich muss das trotzdem fragen. Wird das noch was mit weißer Weihnacht?
Nein, und es ist noch nicht Schmerzgrenze, aber es ist halt traurig, weil man immer nur sagen kann, nee, wird nichts. Gut, mit einem ganz klein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht im äußersten Nordosten Deutschlands, in der Nordosthälfte, dass mal ein bisschen Schneeregen fällt, dass vielleicht auch mal ein paar Flocken liegen bleiben. Oberhalb von 1000 Metern wird es eh weiß. Da gibt es jetzt auch immer mal wieder ein bisschen Schnee, aber Sie sehen bei Temperaturen von 14 Grad, jetzt Donnerstag in Münster. Und dann zwar Temperaturrückgang, aber das sind immer noch 8 Grad und weit unter die kommen wir nicht, zumindest nicht über die Feiertage. Da wird es im westlichen Flachland nichts mit Schnee. Morgen dafür mit kräftigem Regen, der aus Westen hereinkommt. Anfangs im Süden und Osten noch etwas Sonnenschein. In den frühen Morgenstunden Glättegefahr durch gefrierende Nässe. Am Nachmittag kommt der Regen weiter nach Osten voran. Dann ist es überall trüb, nass. Temperaturen steigen meist auf 4 bis 11 Grad. Also kalt ist der Regen zumindest nicht. Und nass geht es dann auch weiter. Wind kommt aus südlichen Richtungen, bringt von dort die warme Luft, aber auch die vielen Wolken. Donnerstag häufig Regen bei bis zu 14 Grad. Und am Freitag nur im äußersten Norden und Süden ein bisschen Sonnenschein.
Danke, Claudia Kleinert. Und das waren die heute etwas kürzeren Tagesthemen, denn es geht jetzt sofort zur Sportschau und der Bundesliga. Das Nachtmagazin mit Gabi Bauer kommt heute um 0:55 Uhr und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.